Deutschlandfunk. Kommentar.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Sommerzeit ist leider oft auch die Zeit der Waldbrände. Gerade der Süden Europas kämpft immer wieder mit etlichen Feuern. Es kommt allerdings selten vor, dass darüber auf internationaler Ebene diskutiert wird. Ganz anders nun bei den Waldbränden in Brasilien. Sie haben ein solches Ausmaß angenommen, dass man sich an vielen Orten auf der Erde Sorgen macht. Schließlich gilt der Amazonas als grüne Lunge der Erde. In Zeiten des Klimawandels also eine ganz besonders sensible Frage. Das ist gleich unser erstes Thema. In Deutschland melden die Bauern eine Ernte, die etwas schlechter ausgefallen ist als in den meisten Jahren. Und in Berlin werden sowohl in den Unionsparteien als auch in der SPD neue Steuermodelle diskutiert. Der Klimawandel ist in aller Munde. Zentral für den Kampf gegen die Erderwärmung steht der CO2-Ausstoß. Er soll verringert werden, aber auch Bäume, die CO2 kompensieren, spielen hier eine wichtige Rolle. Der Amazonas-Regenwald kompensiert eine Menge Treibhausgase. Umso entsetzter sind die Reaktionen weltweit darüber, dass diese Lunge der Erde, wie sie auch genannt wird, seit Wochen brennt. Politisch ist daraus in Brasilien ein erbitterter Streit geworden. Immer mehr unter Druck von außen gerät jetzt Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Das Druckmittel, das EU-Mercosur-Handelsabkommen. Europäische Staats- und Regierungschefs haben sich zu Wort gemeldet, aber auch die EU-Kommission. Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
Frankreich blockiert die Ratifizierung des Mercosur-Abkommens. Das ließ der Élysée-Palast in Paris wissen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron begründete diese Entscheidung damit, dass ihn der brasilianische Staatspräsident Bolsonaro beim G20-Gipfel in Osaka belogen habe. Die dort gemachten Zusagen zum Umweltschutz habe Bolsonaro nicht eingehalten, teilte Macron mit Blick auf die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet mit. Zuvor hatte bereits die irische Regierung damit gedroht, das vor wenigen Wochen ausgehandelte Freihandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay nicht zu ratifizieren. Auch Leo Varadkar, der irische Ministerpräsident, begründete dies mit den Bränden im Amazonasgebiet, die belegten, dass Brasilien seine im Rahmen des Mercosur-Abkommens eingegangenen Verpflichtungen zum Klima- und Umweltschutz nicht einhalte. Beide, Irland und Frankreich, gehen damit auf Kollisionskurs zur EU-Kommission. Deren Sprecherin Mina Andrejewa begründete am Mittag in Brüssel, warum die EU-Behörde am Mercosur-Vertrag festhält, trotz der Waldbrände, die der brasilianische Staatspräsident Bolsonaro begünstigt haben soll. Das Mercosur-Abkommen ist das beste Instrument für mehr Klimaschutz, das wir haben, denn es ist das erste Dokument, das Brasilien im Pariser Klimaschutzabkommen verankert. Und es ist das erste Handelsabkommen, das verbindliche Verpflichtungen enthält, das Pariser Abkommen und andere Umweltschutzabkommen umzusetzen. Soll heißen, im Rahmen des Mercosur-Vertrags kann die EU größeren Druck auf die Vertragspartner ausüben, zum Klimaschutz beizutragen, als ohne den Vertrag. Handelskommissarin Cecilia Malmström warnte davor, durch eine Nichtratifizierung des Vertrags Donald Trump in die Karten zu spielen, der auf der Suche nach anderen Regierungschefs sei, die aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen wollten. Die Regierungen in Paris und Dublin stehen wegen des Mercosur-Abkommens innenpolitisch unter Druck. In Frankreich ist Skepsis gegenüber dem Freihandel traditionell weit verbreitet. Zudem fürchten französische Bauern den Konkurrenzdruck durch südamerikanische Rindfleischproduzenten. Auch irische Rinderzüchter protestieren vehement gegen den Freihandelsvertrag. Möglich also, dass die Blockadeankündigungen aus Paris und Dublin nicht nur klimapolitische Gründe haben. Scharfe Kritik am brasilianischen Präsidenten kam unterdessen aus dem Europaparlament. Martin Schirdewan, Fraktionschef der Linken.
Seit seinem Amtsantritt hat Jair Bolsonaro mit seiner Rhetorik, aber vor allem auch mit seiner Politik dazu beigetragen, dass der Schutz des Amazonasgebietes und damit der grünen Lunge der Welt in Frage gestellt ist. Und darin kann sicherlich eine der Ursachen für diese Großbrände, die derzeit im Amazonas toben, gesehen werden.
Deshalb, so Schirdewan, müsse die EU den Handelsvertrag noch einmal auf den Prüfstand stellen. Der grüne Abgeordnete Martin Häusling verlangte von Bolsonaro ultimativ die Einhaltung der im Mercosur-Vertrag gemachten klimapolitischen Zusagen zu verlangen und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen.
Wenn die EU sich jetzt ernst nimmt, dann muss sie jetzt eigentlich einfordern, dass sich an dieses Abkommen zu halten ist. Und falls das nicht gemacht wird, dann muss man deutlich sagen, mit so einem machen wir kein Freihandelsabkommen, mit einem Brandstifter und einem, der scheinbar unbelehrbarer Klimaleugner ist.
Aus Brüssel der Bericht von Peter Kapern. Anne Herberg ist unsere Südamerika-Korrespondentin. Frau Herberg, wie reagiert denn Brasiliens Präsident Bolsonaro auf diesen internationalen Druck?
Ja, er hat ganz klar reagiert. Er hat erstmal Macron persönlich koloniale Denkweisen vorgeworfen. Er verbittet sich eine Einmischung von außen. Macron hatte ja zur Erinnerung getwittert, unser Haus brennt, also den Amazonas als etwas bezeichnet, was auch Ländern gehört, was der ganzen Welt gehört und nicht nur Brasilien. Und das ist natürlich Öl ins Feuer von Bolsonaro, weil Bolsonaro ja ausländische Hilfe zum Beispiel beim Umweltschutz schon lange denunziert und sagt, ja, im Grunde sind doch das Versuche, die brasilianische Souveränität zu unterlaufen und sich da sozusagen den Amazonas unter den Nagel zu reißen. Das ist Bolsonaros Weltbild und dementsprechend hat er reagiert.
Und wie sehen die Reaktionen auf die Brände in Brasilien selbst aus?
Nun, das Thema ist mittlerweile eben auch in Brasilien ganz oben auf der Agenda und die Empörung ist natürlich bei den Umweltschützern, bei den Leuten, die sich für den Wald einsetzen, groß, auch weil Bolsonaro sie ja konstant kriminalisiert, ihn vorgeworfen hat, NGOs und Umweltschützer, sie seien selber zuständig für diese Brände. Da kam eine ganz klare Reaktion, das sei nur dazu gewesen, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. Mittlerweile tut sich aber auch was in den eigenen Reihen und das ist sehr interessant. Also der Umweltminister von Bolsonaro, Ricardo Salles, hat eine Art Amazonas-Masterplan vorgestellt, wo er zum ersten Mal auch sehr viel mehr auf Umweltschutzprojekte eingeht, fordert, Umweltschutz müsse sich wirtschaftlich lohnen. Das sind Töne, die man vorher noch nicht gehört hat. Da muss man sehen, was daraus wird. Zweitens baut sich aber in einer viel größeren Gruppe, die Bolsonaro politisch unterstützt, der Druck auf. Und zwar bei der Agrarindustrie. Also der Streit um den Wald kommt ihnen überhaupt nicht entgegen. Denn wir haben es gehört, Europa versucht jetzt wirtschaftlich Druck aufzubauen. Und zwar durch eine Blockade des Freihandelsabkommens mit der südamerikanischen Wirtschaftsunion Mercosur. Und daran haben die Agrarindustrie Brasiliens überhaupt gar kein Interesse. Denn Europa ist ein ganz wichtiger Absatzmarkt.
Also dieser Druck zeigt offenbar erste Auswirkungen. Wie sieht die Situation aktuell mit den Bränden aus? Wie läuft der Kampf gegen die Feuer?
Kampf gegen die Feuer, würde ich sagen, davon kann man gar nicht sprechen. Die Feuerwehr ist überhaupt nicht vorbereitet auf das, was da passiert. Wir müssen uns vorstellen, es ist kein einziges großes Flammenmeer. Es sind unheimlich viele einzelne Brände auf einem riesigen Gebiet, auf einem verstreuten Gebiet, auf einem unwegsamen Gebiet. Man hat oft gar keine Straßen, um dorthin zu kommen. Man muss oft über Flüsse sich überhaupt fortbewegen. Viele Feuer sind in Privatgrundstücken, in Landgütern und manche Feuer sind mitten in Wäldern, man hat sie noch gar nicht entdeckt. Also die Möglichkeit, gerade sie zu entdecken, ist von oben drauf zu schauen, aus dem Weltraum. Das macht die NASA, das macht das brasilianische Weltrauminstitut. Und man wird erst in ein paar Monaten sehen können, was überhaupt das Ausmaß ist. Was man sagen kann, es ist dramatisch. Die Brände sind in Brasilien, die Brände sind in Bolivien, die Brände sind bis runter nach Paraguay.
Dankeschön für diese Informationen, Anne Herberg. Und wir gehen erstmal wieder ins Inland. Staubtrocken war es im letzten Sommer auf vielen Äckern in Deutschland. Der Dürresommer setzte vielen Landwirten ganz schön zu. Schon früh gab es Hilferufe, gerichtet an die Politik. Und schlussendlich bekamen die Bauern dann auch einen finanziellen Ausgleich. Zwar weniger, als sie gefordert hatten, aber einiges mehr als im letzten Dürresommer davor, im Jahr 2003. Heute haben die Landwirte ihre Bilanz zur diesjährigen Ernte vorgestellt. Claudia van Laak hat zugehört.
Nicht so schlecht wie im letzten Dürresommer ist die Ernte ausgefallen, aber noch lange nicht zufriedenstellend. 6% weniger als der Durchschnittswert der letzten Jahre. Doch dieser Durchschnitt ist immer weniger aussagekräftig. Denn die regionalen Unterschiede sind stärker denn je, sagte Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
Gerade dort, wo es im letzten Jahr schon extrem trocken war, denke ich hier jetzt an die Regionen Mittel- und Ostdeutschlands, auch in Teilen Norddeutschlands, haben wir in diesem Jahr erneut keine Niederschläge gehabt, haben wir in diesem Jahr zum Teil noch geringere Ernteerträge erzielen können.
Die Bauern in Süddeutschland dagegen haben eine durchschnittliche Ernte einfahren können. Sorgenkind ist der Raps. Hier ist die Ernte in diesem Jahr fast um die Hälfte eingebrochen. Wenn es nicht bald regne, sei auch die Ernte des nächsten Jahres gefährdet. Wir spüren die Klimaveränderungen, so Bauernpräsident Ruckwied. Starke Schwankungen, extreme Wetterlagen machen es den Landwirten schwer, sich darauf einzustellen.
2017 Regen, Regen, Regen. Nass. 2018 große Dürre. 2019 Hitzewellen und in einigen Regionen Deutschlands erneut große Dürre.
Für die Ernteausfälle im letzten Jahr aufgrund der extremen Dürre haben die Landwirte inzwischen rund 228 Millionen Euro erhalten. Noch sind nicht alle Hilfen ausgezahlt. In diesem Jahr fordert der Bauernverband keine finanzielle Unterstützung des Staates. Die Landwirte müssten allerdings in die Lage versetzt werden, Reserven zu bilden.
Dass man steuerlich die Dinge weiter ausbaut und ich kann es nur jedes Jahr wiederholen, endlich die Möglichkeit der Einführung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage politisch auf den Weg bringen, damit der Landwirt in besseren Zeiten für schlechtere Zeiten etwas zurücklegen kann.
Die Klimaveränderungen sind nicht für alle Landwirte schlecht. Genau wie im letzten Jahr können sich die Winzer freuen. Die Erntemenge werde vermutlich durchschnittlich ausfallen, so der Bauernverband. Die Qualität des Weines dürfte aufgrund der vielen Sonnentage exzellent sein.
Claudia van Laak berichtete. Die Sozialdemokraten stecken mitten in der Suche nach neuen Vorsitzenden für die Partei. Als wäre das nicht genug, stürzen sich die Genossen, offenbar unter dem Druck der schlechten Umfragen, jetzt auch noch in eine Diskussion über Umverteilung. Plakativ untermalen soll das eine Karikatur der Bundestagsfraktion. Sie zeigt einen Mann in Anzug und Krawatte, der genüsslich im Liegestuhl liegt, vor ihm der offene Laptop und ein Drink. Hinter ihm wirft ein Förderband gebündelte Geldscheine ab. Keine Steuergeschenke für Spitzenverdiener, steht in großen Lettern darüber. Schon gibt es Streit über diese Zuspitzung. Der SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ, der selbst Unternehmer ist, verwies darauf, dass hinter wirtschaftlichem Erfolg oft harte Arbeit stecke. Sowohl in der SPD als auch in der Union macht man sich Gedanken über Steuerpläne. Frank Capellan berichtet.
Die Union verschärft den Ton gegenüber den Sozialdemokraten. Im Interview mit dem Südwestrundfunk kritisiert Generalsekretär Paul Ziemiak, dass sich die Sozialdemokraten weigern, den Solidaritätszuschlag komplett zu streichen. Nur auf Drängen der Christdemokraten sei der im Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf überhaupt zustande gekommen, behauptet Ziemiak.
Die SPD wollte ja gar nichts ändern am Soli. Die wollten einfach weiter kassieren. Und denen waren die Versprechen, die Politik vorher gegeben hat, übrigens auch durch Rot-Grün völlig egal.
Finanzminister Olaf Scholz will den Soli für 90% der Steuerzahler abschaffen. Für weitere 6,5% ist eine teilweise Entlastung geplant. Kritik kommt aus der Wirtschaft. Erfolgreiche Unternehmer würden nicht profitieren.
Es ist ein Kompromiss, den wir getroffen haben mit der SPD, weil wenn wir den Kompromiss nicht getroffen hätten, wäre dort gar nichts vorangekommen und dann hätten alle ihren Beitrag leisten müssen.
Die Union drängt nun darauf, die Unternehmenssteuern zu senken. Unser Ziel ist es, die Steuerbelastung sowohl für Kapital als auch für Personengesellschaften für nicht ausgeschüttete Gewinne bei 25% zu deckeln, heißt es in einem Positionspapier der CDU-CSU-Fraktion. Christdemokrat Fritz Günzler verweist auf drohende Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmer. Im OECD-Vergleich liege Deutschland mit einer Steuerbelastung von 35% deutlich hinten. Die USA etwa hätten die Unternehmenssteuern auf 21% gesenkt, Frankreich peile 25% an. Die Union will nun die Körperschaftssteuer von 15% auf 10% senken. Bisher aber sträubt sich der sozialdemokratische Finanzminister gegen eine solche Reform. Vizekanzler Olaf Scholz hat schon lange ganz andere Prioritäten durchblicken lassen.
Klar ist, dass Deutschland perspektivisch auch eine Reform der Einkommenssteuer benötigt, die die kleinen und unteren und mittleren Einkommen entlastet und diejenigen, die sehr viel verdienen, im Gegenzug gewissermaßen zu einem größeren Beitrag zur Finanzierung heranzieht.
Thorsten Schäfer-Gümbel, kommissarischer SPD-Vorsitzender, kündigt nun an, dass die Sozialdemokraten durch die Wiedereinführung einer Vermögensteuer jährlich bis zu 10 Milliarden Euro mehr einnehmen wollen. Wer in den vergangenen Jahren überproportional von der Wirtschaftsentwicklung profitiert hat, der sollte einen höheren Beitrag für Investitionen in Infrastruktur, Wohnen und Klimaschutz leisten, meint Schäfer-Gümbel gegenüber der Rheinischen Post. Gedacht ist an eine Steuer von 1%.
Wir halten eine Wiederbelebung der Vermögenssteuer für absolut das falsche Signal.
Hatte allerdings Kanzlerin Angela Merkel noch während ihrer Zeit als CDU-Vorsitzende mehrfach betont. Und auch heute gibt es Kritik. Generalsekretär Paul Ziemiak hält der SPD vor, eine billige Neiddebatte führen und die Linkspartei kopieren zu wollen. Eine Vermögensteuer ist kein Mittel zur Lösung von Verteilungsfragen, sondern würde Investitionen und Arbeitsplätze gefährden, meint BDI-Chef Dieter Kempf. Er fürchtet Nachteile für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Staat verfügt bereits über Rekordeinnahmen, die er anders einsetzen muss, bekräftigt der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Jetzt über Steuererhöhungen zu reden, ist völlig daneben.
Frank Capellan berichtete. Es waren wieder dramatische Szenen, die sich auf der Open Arms abgespielt haben. Tagelang lag das Rettungsschiff mit knapp 100 Flüchtlingen an Bord vor dem Hafen der italienischen Insel Lampedusa. Aber alle Verzweiflung der Menschen an Bord half zunächst nichts. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der extrem rechten Lega blieb hart und wollte die Menschen nicht an Land gehen lassen. Für Erlösung sorgte dann die sizilianische Staatsanwaltschaft. Sie ordnete an, das Schiff zu beschlagnahmen und die Geretteten an Land zu lassen. Für das Rettungsschiff Ocean Viking mit 356 Menschen an Bord gab es nun eine schnellere Lösung. Informationen von Johannes Kuhn.
Gut zwei Wochen hatte das private Rettungsschiff Ocean Viking darauf gewartet, einen europäischen Hafen anlaufen zu dürfen. Am Freitagmittag dann, schneller als in manch anderem Fall, der Durchbruch. Die 356 Menschen, die das Schiff in internationalen Gewässern vor Libyen aufgenommen hatte, dürfen an Land. Zunächst werden die Migranten, von denen die meisten aus Afrika stammen, nach Malta gebracht. Von dort sollen sie nach Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Irland und Rumänien verteilt werden. Frankreich stellt das größte Kontingent bereit und nimmt 150 Menschen auf. Keiner bleibt in Malta, so die Botschaft des maltesischen Regierungschefs Joseph Muscat auf Twitter. Die Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee, die das Schiff betreiben, zeigten sich erleichtert. Zuvor hatten sie bereits auf einer Pressekonferenz in Berlin gefordert, dass die Ausschiffung von Geretteten keine Verhandlungssache sein dürfe. Florian Westphal, Geschäftsführer bei Ärzte ohne Grenzen.
Man sollte sich mal vorstellen, Seenotrettung auf der Nordsee oder Ostsee liefe so. Es werden Menschen gerettet und danach wird erst mal verhandeln mit jedem Hafen, ob sie dann dahin in Sicherheit gebracht werden. Das darf nicht die neue Normalsituation werden.
Immer wieder irren Schiffe durch das Mittelmeer, weil sie keinen europäischen Hafen finden, in dem sie gerettete Migranten an Land bringen können. Am Mittwochmorgen war das Rettungsschiff Open Arms erst nach dreiwöchiger Odyssee auf der italienischen Insel Lampedusa gelandet. Nach dem Sprung mehrerer Migranten ins Meer hatte die sizilianische Staatsanwaltschaft dies angeordnet, gegen den Willen von Italiens Innenminister Matteo Salvini. Ähnliche Zustände hätten auf der Ocean Viking noch nicht geherrscht, so die Betreiber. Allerdings hätten die Spannungen zuletzt zugenommen. Bei nur 200 Schlafplätzen hätten viele Menschen die Nacht an Deck verbracht. Das Trinkwasser habe rationiert werden müssen. Man sei bereits in den Planungen davon ausgegangen, dass es zu einer Hängepartie kommen werde, so Jana Schjernioch von SOS Mediterranee.
Wir haben ein robustes Rettungsschiff, wir haben einigermaßen Vorräte an Bord gehabt. Wir konnten damit rechnen, dass es erstmal keine politische Lösung gibt. Es ist eine maximal absurde Situation, dass wir uns überhaupt auf so ein Szenario vorbereiten müssen. Und auf so ein Szenario mussten wir uns vorbereiten aufgrund der Untätigkeit und man muss auch sagen der Unfähigkeit der EU-Staaten.
Eine neue, einheitliche EU-Flüchtlingspolitik. Die Politik scheitert bislang an den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsländer. Frankreich und Deutschland streben zunächst eine Übergangslösung an. Ein sogenannter kontrollierter Notfallmechanismus soll bis auf Weiteres festlegen, auf welche Länder gerettete Seemigranten verteilt werden. Dies soll verhindern, dass Italien und Malta ihre Häfen regelmäßig für private Rettungsschiffe sperren. Innenminister Horst Seehofer hatte zunächst eine Einigung auf dem nächsten EU-Innenministertreffen Anfang September auf Malta in Aussicht gestellt, doch die Verhandlungen gestalten sich zäh. Inzwischen wurde das Treffen auf Ende September verschoben.
Johannes Kuhn berichtete aus Berlin. Die harte Linie in der italienischen Migrationspolitik kommt trotz dramatischer Szenen auf den Rettungsbooten vor der italienischen Küste bei den italienischen Wählern offenbar gut an. Die rechte Lega von Matteo Salvini hat in den Umfragen in den vergangenen Monaten massiv zugelegt. Unter Umständen nützt dem populistischen wie populären Innenminister, der gern Regierungschef wäre und deshalb die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung platzen ließ, das unmittelbar nichts. Sein Kalkül auf Neuwahlen könnte nicht aufgehen. Unter Umständen bildet sich in Rom eine neue Regierung und Neuwahlen wären dann erst einmal abgesagt. Aus Rom dazu Lisa Weiß.
Es ist wieder einmal die Stunde des Staatspräsidenten. Die erste Runde der Konsultationen ist vorbei. Er hat mit allen Parteien gesprochen. Jetzt muss er entscheiden, wie es mit Italien weitergeht. Und Sergio Mattarella äußert sich, wie gewohnt, äußerst staatsmännisch. Im Laufe der Konsultationen ist mir von einigen Parteien mitgeteilt worden, dass Initiativen eingeleitet sind für eine Einigung im Parlament, um eine neue Regierung zu bilden. Mir ist die Bitte vorgetragen worden, diese Gespräche fortführen zu können. Übersetzt heißt das, mehrere Parteien haben Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Es besteht die Möglichkeit, dass Italien auch ohne Neuwahlen eine neue Regierung bekommt. Doch sie brauchen mehr Zeit. Und Zeit für Sondierungen will Mattarella ihnen geben, aber nur ein paar Tage. Am kommenden Dienstag will er seine Gespräche mit den Parteien fortsetzen, denn diese Krise muss in kurzer Zeit gelöst werden. Ein großes Land wie das unsere braucht eine Regierung. Doch wie könnte diese Regierung aussehen? Als am wahrscheinlichsten gilt momentan eine Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung, die bisher schon regiert hat, und dem Partito Democratico, kurz PD, bisher in der Opposition. Die Sozialdemokraten vom PD haben schon erklärt, sie können sich eine Allianz mit den Fünf Sternen durchaus vorstellen. Auch wenn PD-Chef Nicola Zingaretti dabei betont, für uns ist das keine leichte Entscheidung, auch wegen des schweren Erbes, das uns die bisherige Regierung hinterlassen hat. Und wegen der politischen Distanz, die wir zu einigen Kräften haben, besonders zur Fünf-Sterne-Bewegung. Aber Zingaretti würde es trotzdem gerne mit einer Regierung der Wende, wie er sie nennt, probieren. Auch angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation Italiens. Das Land ist hoch verschuldet, hat wegen seines Defizits immer wieder Ärger mit der EU und muss bis Mitte Oktober der EU-Kommission einen Haushaltsentwurf vorlegen. Das wäre bei Neuwahlen gar nicht so einfach. Aber der PD will keine Regierung um jeden Preis. Es gäbe da einige unverhandelbare Bedingungen für eine Koalition, sagt Zingaretti. Unter anderem ein Bekenntnis zur EU, eine Wirtschaftspolitik mit mehr Investitionen, eine nachhaltigere Umweltpolitik und Änderungen bei der Migrationspolitik. Forderungen, die eigentlich kein großes Problem für die Fünf Sterne sein dürften. Höchstens bei der Migrationspolitik könnte es da ernsthaftere Diskussionen geben. Und prinzipiell hat Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio auch schon deutlich gemacht, er würde gerne weiter regieren. Aber auch Di Maio stellt Forderungen. Ganze 10 Punkte trägt er vor. Er will zum Beispiel das Parlament verkleinern, eine Justizreform oder mehr Unterstützung für Familien. Nicht alle dieser Punkte dürften den Sozialdemokraten gefallen, aber auch hier, nichts wirkt unlösbar.
Informationen aus Rom von Lisa Weiß. Die Regierung in Peking hat heute eine weitere Eskalation im Handelskrieg mit den USA eingeleitet. China hat neue Strafzölle auf US-Waren angekündigt. In den USA wurde daneben aber auch die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell stark beachtet. Der sieht die US-Wirtschaft weiter in einer günstigen Lage, kündigt jedoch keine weiteren Zinssenkungen an. US-Präsident Trump reagiert verärgert. Martin Ganselmeier berichtet.
Der Chef der US-Notenbank ließ in seiner Rede nicht erkennen, ob die Federal Reserve im September erneut die Leitzinsen senken wird. Jerome Powell betonte, das Wachstum der US-Wirtschaft sei weiter robust. Allerdings gebe es aufgrund der Unsicherheiten in der Handelspolitik weltweit Signale der Abschwächung. Powell kündigte an, die US-Notenbank werde das Wachstum der US-Wirtschaft mit angemessenen Maßnahmen stützen. Allerdings machte Powell keine konkreten Angaben, ob die Notenbank weitere Leitzinsen plant. US-Präsident Trump, der bereits mehrfach kräftige Leitzinssenkungen gefordert hat, reagierte sehr verärgert. Wieder habe die Notenbank nichts getan, kritisierte Trump und fügte wörtlich hinzu, meine einzige Frage ist, wer ist unser größerer Feind, Jay Powell oder der Vorsitzende Xi? Trump kündigte außerdem an, er werde im Laufe des Tages auf Chinas jüngste Ankündigung neuer Strafzölle gegen US-Produkte reagieren. Es wird mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen gerechnet. Als Reaktion auf den sich verschärfenden Handelskonflikt und Powells Nicht-Ankündigung einer Zinssenkung gab der Dow Jones Index an der Wall Street deutlich nach.
Aus Washington Informationen von Martin Ganselmeier. In Syrien wird derzeit heftig um die letzte Bastion von Rebellen gekämpft, um die Region Idlib. Jetzt sind Kliniken getroffen worden, die von Deutschland unterstützt werden. Jürgen Striack berichtet.
Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen Kliniken in der Provinz Idlib von syrischen und russischen Flugzeugen aus bombardiert. Dem Auswärtigen Amt in Berlin zufolge befanden sich darunter auch Gesundheitseinrichtungen, die mit deutschen Geldern unterstützt werden. Seit April seien 6 von ihnen beschädigt oder zerstört worden. Es habe sich um gezielte Luftangriffe gehandelt. Teile der Provinz Idlib und angrenzende Gebiete der Provinz Hama werden von Aufständischen beherrscht, bei denen es sich zumeist um Extremisten der Al-Qaida-nahen Miliz Hayat Tahrir al-Sham handelt. Den Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gelang es in den vergangenen Tagen, einige strategisch wichtige Orte einzunehmen. In etlichen Berichten hieß es, bei dem Vorstoß hätten Assad-Truppen auch einen türkischen Beobachtungsposten eingekesselt. Die Türkei dementierte die Berichte. Seit Beginn der Offensive der syrischen Armee im April flohen nach Angaben der Vereinten Nationen knapp 600.000 Menschen vor den Gefechten. Insgesamt befinden sich in dem angegriffenen Gebiet rund 3 Millionen Menschen, überwiegend Zivilisten.
Informationen von Jürgen Striak. Es war im Jahr 1961, noch unter dem Eindruck der Gewalt im Zweiten Weltkrieg und der atomaren Bedrohung des Kalten Krieges, da beschlossen Vertreter von verschiedenen Weltreligionen ein Gipfeltreffen. Daraus wurde die internationale Nichtregierungsorganisation Religions for Peace. Jetzt hatte sie ihr erstes Treffen in Deutschland, in Lindau am Bodensee fand das statt. Zum Abschluss war dort auch der Schutz der Erde und der Brand des Amazonas ein großes Thema. Tillmann Kleinjung berichtet.
Am letzten Tag des Religionsgipfels hat Chief Dominique Rankin vom Stamm der indigenen Algonquin aus Kanada das Morgengebet übernommen. Zuerst bittet er die Delegierten, sich den 4 Himmelsrichtungen zuzuwenden. Dann beginnt er zu beten. Mutter Erde, ich höre jeden Morgen, wie du mir zurufst. Hilf mir, sie braucht uns. Wir müssen zusammen gehen und beten, um ihr alles zurückzugeben. Durch die anhaltenden Flächenbrände im Amazonas-Regenwald wird aus diesem Gebet ein Hilfeschrei, in den die gesamte Versammlung mit einstimmt. Die rund 900 Religionsvertreter appellieren eindringlich an den UN-Klimagipfel in New York, den Schutz der Regenwälder weltweit sicherzustellen.
We join our voices.
Wir heben unsere Stimme für den Schutz des Amazonas. Wir fordern Brasilien und die anderen Amazonasstaaten auf, die Brandrodung in Amazonien zu beenden. Auch Sonja Guajajara von der Stimme der indigenen Völker Brasiliens ist nach Lindau gekommen, um für den Schutz ihrer Heimat zu werben. Als Vertreterin der Ureinwohner des Amazonasgebiets in Brasilien. Die Brände im Regenwald bedrohen die Lebensgrundlage der Menschen, sagt die Politikerin und Aktivistin. Die Lage in Brasilien ist gerade sehr besorgniserregend. Wir haben eine Regierung, die völlig ignorant ist und sich für die Umwelt nicht interessiert. Es ist an der Zeit, dass die Menschen aufstehen und sich gegen diesen Völkermord wenden. Beim Religionsgipfel in Lindau hat sich die Organisation Religions for Peace außerdem auf den Schutz religiöser Stätten verpflichtet. In der Abschlusserklärung von Lindau wurde ein entsprechender Passus aufgenommen, der Generalsekretär der Versammlung William Wendley.
We, persons of faith, yearn to protect holy sites.
Wir Menschen des Glaubens sehnen uns danach, heilige Stätten zu schützen und uns in ihnen sicher zu fühlen. Wir werden heilige Stätten vor Gewalt und Schändung bewahren und beschützen und arbeiten mit den Vereinten Nationen zusammen, um diese Stätten mit lebendigen Ringen für den Frieden zu umschließen. Tagelang haben Vertreter der verschiedenen Religionen in Myanmar, in Lindau, über die Situation der muslimischen Rohingya-Flüchtlinge beraten. Buddhisten, Muslime, Christen waren sich einig, dass die mehr als 1 Million Flüchtlinge in Bangladesch das Recht auf eine sichere und friedliche Zukunft in ihrer Heimat haben. Außerdem verpflichten sich die Religionsvertreter, auf Anfeindungen zu verzichten, Vorurteile und Missverständnisse abzubauen. Allein schon diese Zusicherung sei ein großer Erfolg, sagt der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel, der derzeit in der Religionsabteilung des Auswärtigen Amtes arbeitet.
Ich finde immer diesen Vorwurf, ja, es wird viel geredet. Ja, was sollen die Alternativen sein? Nicht miteinander reden, die Waffen sprechen lassen. Ich glaube, der Schlüssel zu jedem Frieden ist Dialog, ist miteinander reden. Und das hat hier stattgefunden, natürlich im großen Kreis, aber unglaublich viel im kleinen Kreis.
Religions for Peace hat zum ersten Mal in seiner 49-jährigen Geschichte eine Weltversammlung in Deutschland abgehalten. Die Veranstalter ziehen in Lindau ein positives Fazit der Konferenz und empfehlen die Stadt am Bodensee auch in Zukunft als Gastgeberin für religiöse Friedensdialoge.
Tillmann Kleinjung berichtete, und der Religionsgipfel in Lindau ist auch eines unserer Themen auf unserer Kommentarstrecke um 19.05 Uhr. Die Informationen am Abend gehen an dieser Stelle zu Ende. Am Mikrofon war Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende.